Thema heute, Gott führt Regie, eigentlich selbstverständlich auch für das neue Jahr. Er führt Regie über die Weltgeschichte, über die Gemeindegeschichte, über die Familiengeschichte, über jeden Einzelnen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht großartig zu diskutieren. Aber wir wollen uns das trotzdem mal anhand eines biblischen Textes verdeutlichen, anhand einer Familie. Und wer seine Bibel vor sich hat, der möge bitte das Matthäus-Evangelium aufschlagen, und zwar das Kapitel 2. Matthäus 2, es sind diese Verse 13 bis 23. Also Matthäus 2, 13 bis 23. Da hören wir Folgendes. Als sie aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts und entwich nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, ward er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knäblein töten, die zu Bethlehem und in allen ihren Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte. Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, den Propheten, der da spricht: Eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir, ziehe in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, entwich er in die Gegend des galiläischen Landes. Und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist: Er wird Nazoräer oder er wird Nazarener heißen. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und bitten dich jetzt wirklich um die nötige Konzentration und Aufmerksamkeit und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt, was du uns für unsere praktische Lebensplanung 2022 sagen willst. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Liebe Geschwister, in dieser nachweihnachtlichen Geschichte ist es ja nun so, wie eben auch bei der Weihnachtsgeschichte überhaupt, dass Gottes ewige Welt ja mit unserer vergänglichen Welt, dass Gottesgeschichte, dass Menschengeschichte hier aufeinanderprallen, hier aufeinanderstoßen. Die Grenzen wären durchlässig. Gott schickt seine Boten, die in verständlichen Worten zu den Menschen reden. Das heißt, diese strikte Trennung zwischen Gottes Welt und Menschenwelt ist aufgehoben, aber zwar für die, nicht die zu Jesus Christus gehören, die mit ihm leben. Aber, liebe Geschwister, diese nachweihnachtliche Geschichte ist keineswegs so eine nette, kuschelige Geschichte, die man einfach mal so runterliest. Da waren die Lobgesänger einer Maria, eines Zacharias, eines Simeon, einer Hanna. Da haben wir gerade noch die Jubelgesänge der Engel auf Bethlehems Feldern gehört und rannten die Hirten da zu der Krippe, um den König zu sehen. Und schon, liebe Geschwister, sind die Schergen auch des Herodes unterwegs, nicht, und organisieren da einen flächendeckenden Kindermord und werden da eine Todesspur, eine furchtbare Blutspur hinterlassen. Eben hat noch eine junge Mutter ihr Kind liebevoll in den Armen gehalten, werden jetzt den Müttern ihre Kinder, ihre Knäblein brutal wirklich aus den Händen gerissen. Und zudem sehen wir auch noch, rennt ein Ehepaar mit seinem Kind, ja, sozusagen um sein Leben Richtung Ägypten. So kann man kurz und knapp sagen, ja, die weihnachtliche Idylle ist vorbei, es ist Schluss mit den Lobgesängen, Schluss mit dem Stern, Schluss mit dem Engel und ihren Gesängen, Schluss mit den Hirten und den Schafen, Schluss mit den Weisen da aus dem Morgenland und ihren Kamelen. Nicht jetzt erfasst uns wieder der ganz normale Alltag mit seiner rauen Wirklichkeit. Und die, liebe Geschwister, wird ja in dieser Geschichte recht eindrücklich beschrieben. Und unsere Zeit heute nach Weihnachten, tja, sie ist weniger rau. Nicht das Morden, die Kriege, alles geht weiter. Zank, Hass, Streit, Ärger, Flucht, Hunger, familiäre, gesellschaftspolitische Probleme, alles noch da. Alles geht noch da, liebe Geschwister. Was ist das für ein Kontrast, diese Welt nach Weihnachten? Aber kann uns das überraschen? Eigentlich nicht. Was ist das anderes, wenn es da in Johannes 1, Vers 5 heißt, das Licht scheint in der Finsternis und wir sagen, wunderbar, jetzt ist das Licht da, aber liebe Geschwister, der Vers geht weiter und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und wir fragen, warum ist das so? Und wir lesen weiterhin im Johannesevangelium, weil die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Die Welt will die Finsternis, die Welt will den lebendigen Gott absolut nicht. Und mittendrin Josef mit Maria und dem Kind. Und nach dieser wunderschönen Geschichte da von den Weisen aus dem Morgenlande werden die drei zu Flüchtlingen, müssen in einer Nacht- und Nebelaktion da Richtung Ägypten fliehen, um dafür eine gewisse Weile unterzukommen, bis sie wieder durch eine besondere Anweisung den Befehl bekommen, wieder zurückzukommen nach Israel, um dort wieder heimisch zu werden, aber eben nicht in Judäa, in Bethlehem, sondern im Norden, in Galiläa, in Nazareth. Fluchtgeschichten, liebe Geschwister, sie gab es auch damals schon, nicht erst heute. Und die Frage ist, wenn wir uns diese Minifamilie betrachten, die Frage ist, ja, wie werden sie da durchkommen? Wie werden sie mit dieser Situation fertig? Worauf müssen sie sich einstellen? Wie werden sie wirklich damit fertig, ohne da durchzudrehen? Und das sind ja Fragen, die auch wir Jesus-Leute kennen. Irgendwann sind wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen und haben dann früher oder später, auch wenn es nicht der Fall war, aber zumindest in der jetzigen Zeit, haben wir verstanden, was Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt hat. Wenn ich in eurem Leben da bin, tja, dann werdet ihr Druck bekommen. Dann werdet ihr unangenehme Situationen erleben. Und dann werdet ihr auch vor manchen unbeantworteten Fragen stehen. Nicht der Jünger ist nicht über seinem Herrn, der Knecht ist nicht über seinem Meister. Und so erleben es eben hier auch Josef mit Maria und dem Kind. Und liebe Geschwister, es mag sein, dass das nicht alles zu unserem Harmoniebedürfnis entspricht. Mag sein, dass das, was hier nach Weihnachten im Matthäusevangelium erzählt wird, ja, nicht unbedingt so in unseren Festtagsgedanken drin ist. Und wenn man sich dann so diese Krippendarstellungen anschaut, da ist ja immer alles gleichzeitig, alles so friedlich zusammen. Da haben wir immer so ein ganzes Konglomerat von all dem, was dazugehört. Natürlich das Kind mit Maria und Josef, aber dann kommen sie alle noch hinzu. Die Hirten, die Schafe, der Engel der Verkündigung, die Engelheere und dann die Weisen aus dem Morgenland, die Kamele, die Sterne, alles zusammen. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, nicht, dann begreifen wir, das kann alles gar nicht gleichzeitig passiert sein. Wir müssen also die einzelnen Vorfälle, die einzelnen Begebenheiten müssen wir wunderbar auseinanderziehen. Jede Begebenheit, jede Sache mit ihren speziellen Problemen. Und was auch noch interessant ist, dass dieser Text hier, diese Flucht nach Ägypten und die Rückkehr, dass sie in der Auslegungsliteratur kaum Beachtung findet. Das hat mich also sehr überrascht. Und Martin Luther hat einmal zu diesem Text gesagt, dieser Text ist eine vortreffliche Historie, die wir uns keinesfalls aus der Kirche sollen nehmen lassen. Ja, dieser Text ist eine vortreffliche Historie, die wir uns aus der Kirche keinesfalls sollen nehmen lassen. Und wir wollen uns das auch nicht nehmen lassen, sondern wollen heute Morgen über diesen Text nachdenken, wollen den Herrn bitten, was er uns wirklich für unsere Lebensplanung 2022 da wirklich mitgeben kann. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, liebe Geschwister, ja, dann werden wir einiges lernen. Und zwar werden wir verstehen müssen, dass wir erstens auch im neuen Jahr, liebe Geschwister, mit Widerstand rechnen müssen. Erstens. Dass wir zweitens uns darauf einstellen müssen, dass Gott unter Umständen, nicht immer, aber unter Umständen unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Pläne durchkreuzt und somit auch unsere gewünschten oder unsere gewollten Wege ändert. Und wir dürfen aber dann wissen, dass Gott uns dann auch Schritt für Schritt führt und dürfen erleben, um nochmal auf den Widerstand zu kommen, dürfen aber dann erleben, dass Widerstand gegen Gott, ob nun bewusst oder unbewusst, absolut zwecklos ist, weil Gottes Wege sind geplante Wege. Und so wollen wir mal diesen Text hier angehen. Also der erste Punkt, auch im neuen Jahr müssen wir mit Widerstand rechnen. Und das erleben ja in indirekter Weise eben auch Josef und Maria. Sie haben das ja noch nicht sofort erkennen können. Nicht? Und wir sehen ja, kaum ist das Kind auf der Welt, kaum hat das Kind sozusagen ja seinen Fuß auf die Erde gesetzt, kommt der Widerstand. Tobt sich das Böse, tobt sich der Böse hemmungslos aus. Das ist nicht schön, aber es ist wahr. Und hier wird uns genau das vermittelt, was uns Psalm 2 sagt, wo uns berichtet wird, warum toben die Heiden. Wir kennen diesen Psalm. Es ist genau das, was uns hier der Psalm 2 berichtet. Und liebe Geschwister, was hier in Matthäus 2 ab Vers 13 abläuft, ist absolut teuflisch. Ist absolut teuflisch, liebe Geschwister. Und das Teuflische kannst du hier an der Herodes-Figur sehen. Herodes, den wir ja am vergangenen Sonntag in der Predigt von Geo schon kennengelernt haben, Herodes, der also mit aller Macht und Kraft da, mit Angst und Zweifel kommt uns auch, mit Angst und Panik kommt uns heute auch ist etwas bekannt vor, regiert. Und deswegen kann jeder rechts und links von ihm nicht, der kann sterben, der ihm da in den Weg tritt. Nicht, er hat seinen Schwager ertränkt, er hat seine Frau und Schwiegermutter hinrichten lassen. Und so um die Geburt von Jesus Christus hat er mal eben noch drei seiner Söhne auch noch töten lassen. Was meinen wir? Der hatte keine Probleme mit so ein paar Knäblein da im Großraum Bethlehem. Das war ihm völlig egal, was da also wirklich ablief. Und deshalb taucht im Zusammenhang mit Herodes immer ein Wort auf: Tod. Tod, das kennzeichnet ihn. Herodes, der den Tod will, der den Tod anordnet, der den Tod bringt und eines Tages selber tot ist. Das ist Herodes. Ein teuflisches Instrumentarium. Nicht diese Vokabel kennzeichnet Herodes und er hinterlässt eine furchtbare Todesspur, eine furchtbare Blutspur. Und mit der Todesspur des Herodes, liebe Geschwister, haben wir auch das Thema des Widerstandes, der Tod. Nicht kaum tritt er in 1. Mose 3 auf, haben wir auch den Tod mit all seinen brutalen Facetten. Müssen wir ganz nüchtern sehen. Und das wissen wir im Grunde genommen auch, dass auch unsere Welt heute bestimmt ist von einer teuflischen, diabolischen Macht. Und das hat Jesus Christus von Anfang an bis zum Ende erlebt. Nicht in der Versuchungsgeschichte zum Beispiel. In der Versuchungsgeschichte geht es um nichts anderes als eine diabolische Auseinandersetzung erster Güte. Eine Versuchung, die nicht mal einen Nachmittag lang, sondern 40 Tage lang in der Wüste, wo es nur darum geht, wie der Widersacher verhindern kann, dass Jesus Christus ans Kreuz geht. Und das hat der Widersacher immer in der Zeit des Wirkens, des Predigens Jesus Christus versucht. Erinnern wir uns nur an diese theologischen Auseinandersetzungen Jesu Christi mit den Vertretern der jüdischen Religionsbehörde. Erinnern wir uns nur an die dämonisch belasteten Menschen, die ihm da begegnet sind. Erinnern wir uns an den wohlgemeinten, aber völlig daneben liegenden Versuch des Petrus: Das widerfahre dir nicht. worauf Jesus in aller Schärfe reagierte, erinnern wir uns an Judas Ischariot, also selbst aus seinen eigenen Reihen. Immer wieder muss das Jesus Christus erleben. Und liebe Geschwister, es ist gut, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Jesus ist eben nicht nur einfach zuständig für ein paar nette Lebenstipps, nicht um uns vielleicht untereinander, miteinander noch ein bisschen erträglicher zu gestalten. Er ist auch nicht zuständig, um uns, sage ich mal, in dieser harten Welt, dass wir da noch einigermaßen gut leben können, liebe Geschwister, sondern er ist gekommen, um die zentralen Probleme dieser Welt anzugehen, Sünde, Tod und Teufel. Wir wissen das aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, der Vers 8, da heißt es klipp und klar, dazu erschienen ist der Sohn Gottes, damit es sentimental, schön, nett und kuschelig wird. Nein, sondern dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war der Auftrag Jesu Christi. Und es ist faszinierend, dass der richtige Ausdruck ist, aber irgendwie bewegend. Nicht kaum greift der Auftrag Jesu Christi, dass er predigt, dass er lehrt. Nicht da tauchen aus allen Menschen, aus allen Richtungen Menschen auf mit einer intensiven dämonischen Belastung, als ob sie ihn magisch anziehen und gleichzeitig polarisierend gegen ihn sich stellen. Also es ist bewegend, das zu sehen, liebe Geschwister. Und was glauben wir? Was glauben wir, warum der Apostel Paulus uns das Bild da vom Soldaten da vor Augen stellt? Das ist doch kein Scherz, sondern gerade der Text im Epheserbrief mit dieser geistlichen Waffenrüstung, der sagt uns ja, dass wir eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern wir haben auch im neuen Jahr, wir haben geistliche Schlachten zu führen, liebe Geschwister. Und das, wenn es optimal läuft, sein kann, dass wir das Feld behalten und nicht noch mehr geistliches Terrain verlieren. Das muss uns bewusst sein. Wir sind heute mehr denn je eine hart umkämpfte Zone. Das ist es. Jesus Christus hat uns keine beschauliche Zeit, hat uns keinen Wellness-Parcours verheißen. Das muss uns immer wieder klar werden. Also, wir müssen auch im neuen Jahr wirklich mit Widerstand rechnen. Und das kann natürlich bedeuten, dass auch unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Vorstellungen durchkreuzt werden. Dass der lebendige Gott unsere Wege, die wir uns da so ausmalen, dass er sie ändern muss. Und das sehen wir ja hier an diesem Beispiel. Es ist durchaus möglich, dass auch Josef und Maria ihre Vorstellungen hatten, wie das so nach Weihnachten weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr Josef gedacht hat, wenn ich die Beschneidung und die Darstellung meines Kindes da im Tempel erledigt habe, dann kommt ein kurzer Stopp in Bethlehem und dann geht es Richtung Nazareth, denn dort wartet schließlich meine Firma und ich kann dann in Ruhe meine Ehe mit der Maria leben. Aber womit beide eben nicht gerechnet haben, womit sie auch nicht rechnen konnten, das war eben die Brutalität, die Grausamkeit eben des Herodes. Und so kommt es also völlig anders. Sie müssen sich auf eine völlig neue Reiseroute einstellen. Statt Galiläa im Norden, genau in die entgegengesetzte Richtung Süden Ägypten. Ägypten war damals eine römische Provinz. Herodes hatte dort keinen Einfluss und deswegen hat Gott das so gemacht, heraus aus dem Machtbereich, aus dem Herrschaftsbereich des Herodes, auch wenn es circa 140, 150 Kilometer Fußmarsch waren für den Josef. Oder wie immer sie das auch gemacht haben. Auf jeden Fall, so war der Plan Gottes. Und wir wissen, er hätte das auch anders lösen können. Viel einfacher, viel bequemer, viel weniger kompliziert. Aber so ist unser Gott. Manchmal führt er uns in Gefahrenzonen hinein, manchmal holt er uns aus Gefahrenzonen heraus. Aber das ist es, was wir lernen müssen. Dass wir unser vermeintliches autonomes Recht, unser Selbstbestimmungsrecht Schritt für Schritt aufgeben, liebe Geschwister. Das ist es. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Petrus nach seinem Debakel, also nach seiner Verleugnung, wieder auf die Beine stellt und ihn wieder in den Dienst stellt, da sagt er zu ihm, an diesem Frühstück am See, Johannes 21, Vers 18, als du jung warst, da gürtest du dich selbst und gingst hin, wo du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dass wir diese Aussage Jesu Christi jetzt richtig verstehen, das heißt jetzt nicht, dass der lebendige Gott dich immer den schlimmsten Weg führen wird, den du dir nur vorstellen kannst. Nein, nein, aber es können Wege sein, die sehr, sehr schwierig sind, aber es können auch mal Wege sein, die einfach sind, wo du sagst, habe ich mir gar nicht so vorgestellt, dass der Weg so aussieht. Also das bitte nicht falsch verstehen. Mit Widerstand rechnen, geänderte Wege. Vielleicht mal das ein oder andere Beispiel. Dr. Martin Lloyd-Jones, allen bekannt. Er startete eine rasante Karriere als Mediziner, als Arzt. Und er war die rechte Hand eines Professors, der damals die englische Königsfamilie betreute. Und er findet zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, verlässt die Medizin, ja, und wird sicherlich einer der bekanntesten Prediger des vorigen Jahrhunderts. Geänderte Wege. Professor Dr. Weise, den ja manche von uns kennengelernt haben, der kam erst durch einen Forschungsaufenthalt in den USA zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es ist interessant, wie der Herr ihn so geführt hat. Er hat ihn zunächst mal in dieser Profession gelassen. Und Professor Weise hat dann seine Möglichkeiten als Arzt genutzt, um Menschen in hoffnungslosen Krankheitssituationen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber er hat auch erleben müssen, ja, wie Gott seine Wege geändert hat. Er hatte irgendwann mal eine sehr, sehr gute Chefarztstelle. Und aus Gewissens- und Glaubensgründen hatte er es abgelehnt, dass fernöstliche Meditationstechniken und Heilpraktiken auf seiner Station eingesetzt werden. Das war die Konsequenz, er musste gehen. Er musste gehen und dann einen von Gott bestimmten Weg einschlagen. Und vielleicht, liebe Geschwister, vielleicht kann der eine oder andere unter uns seine Geschichte erzählen und das bestätigen, was wir heute als Leitvers genommen haben, Sprüche 16, Vers 9, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber zustande kommt der Ratschluss Gottes. Geänderte Wege, und das, liebe Geschwister, betrifft alle Lebensbereiche. Hier betraf es jetzt mal vornehmlich den Bereich Beruf, Arbeit, aber es betrifft alle Lebensbereiche. Sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit? Wenn wir mit Widerstand rechnen müssen, wenn wir andere Wege von Gott geführt werden, als wir uns vorgestellt haben, dann dürfen wir, und das ist der dritte Punkt, dann dürfen wir auch wissen, dass er uns Schritt für Schritt führt. Der Josef, der schlingert und stolpert ja nicht einfach so da ins Leben hinein, sondern er wird wirklich Schritt für Schritt, oder wie der Engländer sagt, Step by Step geführt. Und wie führt Gott? Wie führt Gott unsere Wege? Nun, beim Josef, da sehen wir es, da geschieht es durch Träume. Nicht die Verse 13, 19 und 22 informieren ihn ja über diese Reisepläne. Warum durch Träume? Nun gut, ich kann mir vorstellen, dass es sich bei Josef, sag ich mal, um eine ganz besondere Situation in der Heilsgeschichte Gottes handelte. Deswegen durch Träume. Aber wir wissen, dass in späteren Jahren Gott seine Leute vorwiegend über das geschriebene Wort führt. Und deswegen werden auch Christen in Briefen des Neuen Testaments niemals dazu aufgefordert, auf Träume wirklich zu achten, sondern davor gewarnt, sich irgendwelchen Spekulationen hinzugeben. Werden wir ausdrücklich vorgewarnt, sondern wir sollen vielmehr das Wort Gottes intensiv studieren und um die Führungen Gottes bitten. Psalm 86, Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Es ist also ganz, ganz wichtig zu wissen, liebe Geschwister, dass wir den göttlichen Befehl nicht mit einem anderen Befehl verwechseln, was unter Umständen aus unserem Wunschdenken oder aus anderen fremden Einflüssen resultieren kann. Ganz wichtig, dass wir das begreifen. Aber in einem Punkt, liebe Geschwister, hat sich Gott nicht geändert, dass er nämlich unsere Wege auch im neuen Jahr Schritt für Schritt führen wird. Das kennen wir ja alles aus unserem täglichen Leben, wenn wir da im Auto sitzen, nicht, und steuern da ein Ziel an, was uns nicht ganz so bekannt ist, dann hören wir ja immer diese freundliche Stimme, nicht, fahren Sie bitte dorthin, biegen Sie dort ab und so weiter. Da werden wir auch Schritt für Schritt geführt. Und früher hatte man ja so den Autoatlas, nicht, da hatte man auf einer oder maximal zwei Seiten hatte man so die ganze Wegstrecke im Überblick. Aber heute werden wir auch hier Schritt für Schritt geführt, und so macht es der lebendige Gott auch in unserem Leben. Und selbst dafür haben wir ein Wort Gottes, nicht, der bekannte Psalm 119 und da der wichtige Vers 105, wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und da haben wir es wieder. Wir werden geführt durch das Wort Gottes. Aber dieses Wort Gottes, jetzt im Bild gesprochen, strahlt also jetzt nicht meilenweit ins Land hinein, sondern es beleuchtet mal gerade so unsere Füße, vielleicht noch den Rand, nicht, im Bild gesprochen, damit wir also wirklich diesen nächsten Schritt also gehen können. Aber diese Step-by-Step-Führung, diese Schritt-für-Schritt-Führung bedeutet nun nicht, liebe Geschwister, dass wir uns passiv treiben lassen. Denn jetzt geschieht etwas, und das sehen wir bei Josef. Jetzt geschieht nämlich etwas, was enorm wichtig ist für den Glauben, für das Vertrauen, für die Nachfolge, nämlich das Hören auf sein Wort und der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Sowohl dabei das Tun, wie auch dieses unangenehme, dieses quälende Warten. Aber zunächst mal die Fähigkeit, wirklich zu hören. Und wir wissen aus dem Text, da erscheint ihm Josef mehrmals ein Engel im Traum, der ihm sagt, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter, flieh nach Ägypten, bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Josef hat also gehört. So, das kannst du natürlich sagen. Mensch, was hatten die Menschen es damals gut? Wunderbar, was für eine klare Aussage. Solche oder ähnliche Aussagen wünschte ich mir für mein Leben auch, heute. Aber ich sage dir, du kannst genauso gut zig Gegenfragen stellen. Herr, können wir den Plan nicht ein bisschen ändern? Muss es unbedingt Ägypten sein? Bin doch schließlich in Galiläa zu Hause. Und wenn schon eine andere Gegend, dann wenigstens eine, wo ich vielleicht Verwandte oder Bekannte habe. Und Herr, bedenke doch die ganzen Strapazen für Mutter und Kind. Nur solche ähnlichen Fragen stellt der Josef überhaupt nicht. Sondern er hat gehört. Und das ist eben die Fähigkeit, liebe Geschwister, wirklich zu hören, was der nächste Schritt ist. Und der nächste Schritt ist nicht Nazareth, er ist nicht Bethlehem, sondern Ägypten. Und aus diesem Gehörten folgt dann der Gehorsam, sollte. Aber wenn es ein echtes Hören ist, dann folgt wirklich der Gehorsam. Und jetzt wandelt sozusagen der Josef in einem ganz elementaren Vorgang, wandelt er das Hören in ein Tun um. Steh auf, Josef steht auf. Geh, er geht. Nimm das Kind und seine Mutter, er nimmt beides. Flieh nach Ägypten und er flieht nach Ägypten. Und was den Retourweg anbetrifft, gerade das Gleiche nochmal. 4 Aufforderungen Gottes und 4 darauf folgende Schritte des Gehorsams. Das ist es, liebe Geschwister. Aber wir müssen noch eins dahin, und das finden wir ja im Grunde genommen auch immer bei den Glaubensgeschichten in der Bibel, und nehmen wir da nur erinnernd mit die Glaubensgeschichte schlechthin, nämlich die erwählende Berufung und Aufforderung an Abraham. Da können wir das auch in aller Deutlichkeit sehen. Zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, ja, da gehört auch dieses Quälende, dieses furchtbare Warten auf den nächsten Schritt. Josef, Maria und das Kind in Ägypten angekommen, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, lohnt es sich überhaupt, die Koffer auszupacken? Er wartet einen Tag, 2 Tage und so vergehen die Tage, aus Tagen werden Wochen, aus Wochen Monate, aus Monate Jahre. Und Gott lässt den Josef über den Engel kein Datum der Rückreise mitteilen. Er lässt ihn nicht in das Sterbedatum des Herodes hineinblicken, sondern er sagt nur zu ihm, bleib in Ägypten, bis ich es dir sage. Und dann bekommt er irgendwann nochmal eine neue Anweisung und dann marschieren sie zurück Und das ist auch noch mit Problemen verbunden, nicht? Der Herodes ist gestorben. Und da ist ein Archelaus, ebenfalls einer aus der mordenden Herodes-Dynastie. Er fürchtet sich, aber Gott regelt das über den Engel im Traum. Und irgendwann landet dann Josef mit seiner Maria und dem Kind dann eben in Nazareth. Aber was wir hier sehen, liebe Geschwister, erstmal hören, die Grundfähigkeit des Glaubens, überhaupt das echte Hören, der echte Gehorsam, liebe Geschwister, das ist eine Herzenssache, das ist ein Herzensanliegen. Und das sehen wir bei diesem Josef, in welcher Herzensbeziehung, in welcher inneren Herzensverbindung er zu dem lebendigen Gott steht. Und das ist, was der Herr auch von uns möchte, auch im neuen Jahr. Er will unser Herz. Er will kein geteiltes Herz, er will unser ganzes Herz. Er will auch unsere Ehrlichkeit. Denn Gott, wir wissen ja, der Josef hat sich ja gefürchtet, weil der Archelaus jetzt da in der Regierung war. Und Gott weiß das doch alles. Gott sieht uns ja sowieso. Und deswegen will er auch unsere Ehrlichkeit, er will unser authentisch sein. Das will unser lebendiger Gott. Und so möchte ich eigentlich sagen, der Josef hält uns eigentlich eine wunderbare Predigt. Nicht? Wir sehen an ihm ja wirklich ein geradliniges Leben. Und ich sag's mal so, das ist umso bemerkenswerter. Er ist ja für uns auch ein Glaubensvorbild. Aber das ist für uns umso bemerkenswerter, da wir nicht einen einzigen gesprochenen Satz im Neuen Testament von Josef überliefert haben. Nicht einen einzigen gesprochenen Satz. Und trotzdem hält er uns hier wirklich eine wunderbare Predigt, nicht? Er darf also wirklich erleben, wie der lebendige Gott da alles zum Guten führt. Und wir finden auch in ihm einen gewissen Trost. Und zwar in der Hinsicht, liebe Geschwister, das Glauben, das Vertrauen, dass das Nachfolgen nicht nur stattfindet, wenn in Anführungsstrichen der Engelchor singt, sondern dann, und ich möchte sagen, gerade dann, wenn ich auf gepackten Koffern Richtung Ägypten sitze. Das dürfen wir aus diesem Text hier auch mitnehmen. Und wenn es dann von Gott geplante Wege sind, in denen der lebendige Gott mit uns unterwegs ist. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, geplante Wege. Oder was ich noch davor gesagt habe, der Widerstand gegen den lebendigen Gott, bewusst oder unbewusst, ist absolut zwecklos, da geplante Wege von Gott. Liebe Geschwister, sehen wir hier irgendwie einen nervösen Gott, der in die Defensive geraten ist, der sich das Heft des Handels aus der Hand nehmen lässt? Wird irgendwie von einer Ausschusssitzung im Himmel berichtet, nicht, wo man zusammenkommen muss und beratschlagen muss, was zu tun ist angesichts dessen, was der Herodes davor hat? Nein, von alledem hören, lesen wir nichts. Und wie kommt das zum Ausdruck? Wie kommt das zum Ausdruck? Und zwar durch Bibelstellen aus dem Alten Testament, die so wunderbar eingeleitet werden, auf das erfüllt wurde. Dreimal erleben wir das. Überhaupt, wenn ihr mal die ersten vier Kapitel des Matthäus-Evangelium durchliest, taucht das siebenmal auf das erfüllt wurde. Und allein dreimal hier in unserem Text, auf das erfüllt wurde. Und das ist eben auch eine Besonderheit dieses Textes. Was da passiert, ist alles schon vorhergesagt worden. Das heißt, was da passiert, wird reflektiert aufgrund von alttestamentlichen Bibelstellen. Das erste, auf das erfüllt würde, leitet man ab aus Hosea 11, Vers 1, haben wir vorhin auch im Text gehört, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also Ägypten, kein Zufall oder kein Zwischenfall, sondern Ägypten war geplant. Und wir wissen, dass Ägypten in der Geschichte Israel schon eine sehr bedeutende Rolle spielt. Der erste Erlöser, Mose, da sehen wir ähnliche Parallelen, der musste auch aus dem Herrschaftsbereich des damaligen Machthabers, des Pharaos, herausgenommen werden für eine gewisse Zeit, um dann wieder zurückzukehren und das Volk Gottes aus der Knechtschaft herauszuführen. Und der Erlöser 2, Jesus Christus, da sehen wir Ähnliches, auch aus dem Machtbereich des Herodes für eine gewisse Zeit herausgeholt, um dann wieder zurückzukehren, diesen grausamen Weg zu gehen, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Das Erste, auf das erfüllt wurde. Und dann kommt das nächste, da ward erfüllt, das leitet man aus Jeremia 31, 15 ab, in Verbindung mit 1. Mose 35, 19. Da lesen wir, in Rama hat man Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen. Die Klage der Rahel. Rama, irgend so ein kleines Dörfchen da in der Nähe von Bethlehem. Und wir wissen, Rahel bekommt den Ben-Oni, Sohn der Klage, der später dann zu Benjamin wird, Sohn des Glücks. Aber an dieser Geburt stirbt sie. Und jetzt ist es also so, dass man wirklich diesen bethlehemitischen Kindermord da hier in der Sicht oder aus der Sicht von Jeremia 31 sieht, dass im Grunde genommen das ganze Geschehen von Jeremia 31 seine Bedeutung dadurch bekommt, dass hier auch von dem Leiden des Messias die Rede ist. Und das Leben von Jesus Christus ging keineswegs glatt durch. Es ist immer wieder vom Leiden und schließlich auch vom Sterben die Rede. Ja, und dann das Letzte. Nicht, er wird Nazarener heißen, das leitet man hier aus Jesaja 11, Vers 1 ab. Da heißt es also, dass da ein Spross aus der Wurzel Davids hervorkommen wird. Ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber ich denke auch, einige wissen das von uns in der hebräischen Sprache. Da spielen eben die Konsonanten eine große Rolle, weniger die Vokale, und dann bleiben da so einige Buchstaben übrig, N, Z, R, und das ist ausgerechnet das Wort für Spross, für Wurzel. Und mit dieser Vokabel Nazarener, liebe Geschwister, ist Jesus Christus ja auch immer unterwegs gewesen. Jesus aus Nazareth. Und wo hat es noch gestanden? Am Ende da auf dieser Tafel über seinem Kreuz, nicht da in lateinischer Sprache, da Jesus Nazarenus Rex Judeorum, nicht Jesus Christus, der König der Juden. Also wunderbar, wie das, also alles, was in der Geschichte da passiert mit Josef, Maria und dem Kind, ist alles vorhergesagt worden. So, jetzt gibt es aber, was diese geplanten Wege Gottes betrifft, gibt es jetzt einen gravierenden Unterschied zwischen Josef und uns. Die geplanten Wege des Josefs, ja gut, die waren von den Propheten angekündigt. Aber liebe Geschwister, über uns haben Hosea und Jeremia und Jesaja nichts ausgesagt. Nichts ausgesagt. Aber es gibt den wunderbaren Psalm 139. Und da sagt der David Folgendes in dem Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch geschrieben waren alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Liebe Geschwister, stellen wir uns diesen Satz wirklich mal vor. Nicht deine Augen sahen mich als ungeformten Keim. Und in dein Buch geschrieben waren alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Und das vor Grundlegung der Welt, liebe Geschwister. Und dann gibt es noch ein wunderbares Wort aus dem Psalm 31, der Vers 16, der das nochmal diese Gewissheit verstärkt, wo es heißt, in deiner Hand sind alle meine Geschicke. In deiner Hand, Gott, sind alle meine Geschicke. Und so können wir wirklich letztendlich sagen, es bringt überhaupt nichts, was der Herodes da macht. Der kann wie irre toben da um seinen Machterhalt, der kann da seine teuflischen Spielchen da hineinschicken in die ganze Situation. Es bringt nichts, letztendlich müssen alle Spuren, ja wie es Gott in seiner Weisheit also geplant hat, müssen alle Spuren, liebe Geschwister. Und das zu wissen, ist doch tröstlich, auch für das Jahr 2022. Und damit ist jeder Widerstand gegen Gott, bewusst oder unbewusst, absolut zwecklos. Und somit haben auch die globalen Machthaber des 21. Jahrhunderts, sie haben keine Chance. Über ihnen steht der lebendige Herr. Er führt Regie. Und das, liebe Geschwister, lasst uns für dieses neue Jahr mitnehmen, dass wir wirklich an dieser Geschichte hier sehen dürfen, wie souverän, wie vollkommen der lebendige Gott da wirklich Regie führt, wie er die Familie Josef da wirklich durchgebracht hat in all den Turbulenzen, die sie da haben erleben müssen. Und unter diesem Schutz stehen auch wir. In dieser Geborgenheit dürfen auch wir leben. Wir stehen unter dem höchsten Schutz, den man sich überhaupt vorstellen kann, liebe Geschwister. In all den möglichen Wegen, Umwegen oder geänderten Wegen, wir werden immer unter seinem Schutz stehen. Wir werden nie aus seinem Schutzbereich herausfallen, liebe Geschwister. Nicht und diese Wege oder Umwege oder geänderten Wege, ich weiß nicht, das kann ein Weg sein, wie bei Josef, ein Weg auf der Flucht. Das kann wie ein Weg sein, ja, wie jetzt bei Familie Hiebke in die Fremde, nicht eine andere Sprache zu lernen. Vielleicht ist es so, dass sie noch ein paar Monate das Heimweh begleitet, ich weiß es nicht. Aber es kann auch solch ein Weg sein. Es kann ein Weg, ja, es kann ein Weg in die Verachtung sein. Nicht, wo andere für deinen Glauben nur noch Spott übrig haben. Es kann ein Weg in die Isolation sein, wo du innerhalb deiner Familie deinen Glauben alleine leben musst und was uns sonst noch an Beispielen da einfällt. Aber dann darfst du Folgendes wissen. Dann landest du bei dem großen Choral von Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege. Und ich möchte da zwei Strophen von vorlesen. Ihn, lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst. Und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen, zu seinem Zweck und Ziel. Und liebe Geschwister, das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir auch im neuen Jahr diesem Gott wirklich bedingungslos vertrauen und somit auch diesen Weg des Glaubens, des Vertrauens und der Nachfolge gehen. Und auf diesem Weg möge uns der Herr im neuen Jahr wirklich segnen. Amen.